Wenn der Film immer in Archiven gelagert hat oder unter archivnahen Bedingungen, würde ich sagen, habe ich schon sehr tolle Ergebnisse gesehen. Zum Beispiel Originalnegative von 1913, die besser aussahen als Filmkopien aus den 1980ern.
Anfang des Jahres ist unser langjähriger Kollege Michael Schurig als Teamleiter analoge Filmsammlungen in Rente gegangen. Sein Nachfolger ist Torgil Trumpler, der bereits früher im DFF in verschiedenen Funktionen tätig war und zuletzt bei der Murnau Stiftung in Wiesbaden gearbeitet hat. Er hat zum 1. Juli seinen neuen Posten angetreten. Das ist Anlass für uns, ihn bei Alles ist Film, dem Podcast des DFF, einmal vorzustellen. Mit dabei ist auch Thomas Worschech, Leiter des DFF Filmarchivs. Hier am Mikrofon ist Frauke Haß, ich leite die Abteilung Presse- und Öffentlichkeitsarbeit des DFF und bin gespannt darauf, was so ein Teamleiter analoge Filmsammlung eigentlich macht. Guten Morgen in die Runde.
Guten Morgen.
Einen wunderschönen guten Morgen.
Teamleiter analoge Sammlung. Was hat man sich darunter eigentlich genau vorzustellen? Was sind deine Aufgaben?
Ich kümmere mich mit meinem Team, das aus Roswitha Schwabenland, Martha André Jack und Heiko Ahrendt besteht, im weitesten Sinne um die Verwaltung unseres analogen Archivs. Zu meinen aktiven und bislang wahrgenommenen Aufgaben zählen dabei zum Beispiel die Überprüfung der konservatorischen Bedingungen und physische Organisation im Depot. Also dazu gehört zum Beispiel akut die Kontrolle der Temperatur und Luftfeuchte, die Lagerbedingungen der Materialien. Zukünftig bestimmt aber auch die Bearbeitung von Neuzugängen, wie auch die Beurteilung von möglichen Neuzugängen im engen Austausch mit der Archivleitung. Was natürlich nicht vergessen werden darf, ist auch die Beantwortung von Anfragen, die von Rechercheanfragen der FIAF, also der Internationalen Vereinigung der Filmarchive, hin zu universitären Forschungsprojekten, Nutzungsvereinbarungen zu Materialien für aktuelle Produktionen, Ausstellungen, Theatervorführungen oder Museumsausstellungen reichen kann. Dazu kontaktieren uns natürlich auch immer mal wieder Privatpersonen, die nach Erinnerungsstücken zu sich oder ihren Verwandten in unserem Archiv recherchieren wollen. Also zum Beispiel Filme, in denen diese aufgetaucht sind oder die sie in ihrer Jugend gesehen haben. Da wir aber auch Konvolute von Filmschaffenden und Produktionsfirmen verwahren, kommt es immer mal wieder vor, dass diese uns nach ihren Materialien fragen oder nach den bei uns eingelagerten Materialien für Restaurierungen und Retrospektiven zu ihrem Werk.
Vielleicht darf ich noch ergänzen. Du hattest eben von Einlagerungen gesprochen, von Sammlungen, die wir übernehmen. Auch das würde aus meiner Sicht mit dazugehören, sich um Neuzugänge gemeinsam mit mir zu kümmern. Es gibt immer noch analoge Sammlungen, die auf ein Zuhause warten, die bei uns hoffentlich ankommen. Und auch das würde eben zu deinen Aufgaben gehören.
Ja, Thomas, vielleicht sollte man an der Stelle erst einmal das Filmarchiv an sich vorstellen. Welche Schätze hütet das Filmarchiv und welche Aufgaben hat es eigentlich?
Ich beginne mit den Aufgaben. Unsere Aufgabenstellung ist das Sammeln von Filmen, unabhängig von der Frage, wie sie gedreht wurden, also analog, digital. Die Archivierung gehört dazu, die Konservierung und vor allen Dingen die Verfügbarmachung durch Filmverleih, durch Streaming. Und dazu wiederum gehört auch die Digitalisierung. Digitalisierung ist nicht nur eine Form der Sicherung, sondern Digitalisierung ist heute wichtig, um Filmmaterialien verfügbar zu machen in den verschiedenen Auswertungskanälen. Insgesamt haben wir rund 32.000 Materialien oder, wenn ich das sagen darf, Schätze in unserem Archiv, die es eben gilt, in die Zukunft zu retten.
Torgil, du hast ja in den vergangenen Monaten zur Einarbeitung schon einen Tag in der Woche hier verbracht, bist jetzt seit Anfang Juli konstant da. Kannst du deinen Arbeitsalltag beschreiben?
Ja, natürlich. Ich vermute, der unterscheidet sich nicht im weitesten Sinne von dem vieler anderer Menschen. Ich komme morgens ins Büro, schaue, ob die Kaffeemaschine läuft, ich prüfe meine Mails, leite Aufgaben aus ihnen ab, die ich dann versuche, über den Vormittag hinweg zu bearbeiten, mit anderen aus meinem Team oder anderen Abteilungen zu besprechen und im besten Fall auch zu lösen. Wenn das alles klappt, gehen wir dann meistens für einige Stunden ins Lager, also das Team und ich. Und ich versuche mir weiter meinen Überblick zu bilden, der bei dem großen Bestand noch auf jeden Fall noch in der Entwicklung ist. Nachmittags geht's dann häufig wieder zurück ins Büro und ich gucke dann, ob in der Zwischenzeit wieder Mails, neue Anfragen oder Aufgaben angefallen sind, würde auch für Anfragen analoge Materialien sichten und befunden, wenn das nötig ist. Und in Zukunft, dann, was ja auch noch auf mich zukommen wird, um die Aufarbeitung von Neubeständen zusammen mit unserem Kataloger Julian Bodewig kümmern. Das ist jetzt aber alles noch dabei, sich von mich rauszukristallisieren und zu formieren. Weil wenn man bedenkt, dass die Bestände seit den 70ern gesammelt wurden und auf die Sammlung Peter Sauerländer zurückgehen und ich seit knapp Wochen akuter Arbeitszeit beschäftigt bin, bin ich noch im tiefsten Maße bei allem abhängig von der Arbeit und des Teams, der jahrzehntelange Erfahrung von Ihnen, von meinem Vorgänger Michael Schurig, von Thomas. Und also ich würde sagen, ich bin im Moment vor allem am Lernen.
Darf ich an der Stelle nochmal ganz kurz ergänzen? Ja, also auf der Seite des Filmarchiv des DFF ist ja ein Filmarchiv, das aus zwei Filmarchiven besteht. Einmal das Filmarchiv des Deutschen Filmmuseums, du hast es eben gesagt, 1984 ebenfalls in Betrieb gegangen ist, aber bereits Ende der 70er Jahre mit den Beständen der Sammlung Sauerländer begonnen hat. Und auf der anderen Seite ist es das Filmarchiv des Deutschen Filminstituts, das 1949 gegründet wurde und das tatsächlich seit 1949 besteht und gerade auch aus dieser Zeit viele, viele Bestände noch hat. Und diese beiden Archive sind dann mit der Fusion beider Institutionen, Filminstitut und Filmmuseum, 2006 tatsächlich zusammen fusioniert.
Darf ich noch eine Fun-Fact-Frage dazwischen schieben? Hast du eine warme Jacke im Büro?
Bis jetzt noch nicht, aber ich bin generell auch ein Freund kälterer Temperaturen. Ich wette, ich werde das bei den nächsten Erkältungen bereuen, aber bis jetzt ist alles gut gelaufen.
Darf ich den Hintergrund der Frage kurz erklären? Also wir haben unterhalb unseren Büroräumen ein großes Filmlager, das wir natürlich kühlen. Da liegt die Temperatur, so ein bisschen Abhängigkeit von der Außentemperatur, so zwischen 10 und 12 Grad. Und wir kontrollieren auch die Luftfeuchtigkeit. Das ist der Hintergrund deiner Frage. Und natürlich gehen wir auch mit Jacke runter, weil es tatsächlich bei diesen hohen Temperaturen ein großer Temperaturunterschied ist. Die kühlen Temperaturen sind wichtig, um gerade die analogen Filmmaterialien in die Zukunft zu retten.
Was für Skills muss man eigentlich mitbringen, wenn man so einen Job anstrebt? Gibt es da eine Ausbildung zum Filmarchivar? Thomas, vielleicht kannst du das beantworten?
Ja, also eine Ausbildung zum Filmarchivar, eine spezielle Ausbildung zum Filmarchivar kenne ich jetzt nicht wirklich. Ich glaube, die klassischen Archivschulen, die es in Deutschland gibt, bilden eben nicht den Filmarchivar aus, sondern eher Bibliotheksarchivare. Aber es gibt andere Möglichkeiten. Es gibt zum einen ganz grundsätzlich, wenn man Restaurator werden will, gibt es die Möglichkeit, an der Hochschule für Technik und Wirtschaft eine Ausbildung im Fachbereich Konservierung und Restaurierung zu machen und sich dort auf seinen Schwerpunkt auf moderne Medien zu setzen, was eben Filmrestaurierung bedeutet. Lehrbeauftragter ist Professor Uli Rüdel. Und selbstverständlich gibt es auch jetzt seit auch in Frankfurt etwa seit 13, 14 Jahren Masterstudiengänge. Hier in Frankfurt heißt der Filmkultur, Archivierung, Programmierung und Präsentation, an dem auch das DFF beteiligt ist. Das ist eine Möglichkeit, eben in das Thema reinzukommen. Und auch an der Filmuniversität in Babelsberg gibt's einen Master, der heißt dort Filmkulturerbe. Auch beide Studiengänge sind natürlich bieten die Möglichkeit, in Verbindung mit den beteiligten Filmerbeeinrichtungen sich zu qualifizieren. Ähnlich, du wirst gleich drauf kommen, wie Torgel das gemacht hat, für eine Tätigkeit als Filmarchivar.
Ja, was für eine Ausbildung hast du oder welches Studium, welche beruflichen Stationen?
Anschließend an das, was Thomas gesagt hat, habe ich sozusagen alles mitgenommen, was ich konnte. Angefangen hat alles mit dem Studium der Filmwissenschaften und Geschichte in Mainz. Mein Ziel war aber schon, ja, ich würde sagen, seit nach dem Abitur Filmarchivar oder Restaurator zu werden und ziemlich spezifisch, wobei ich mich nie darauf verlassen konnte. 2012 habe ich dann ein Praktikum im Plakatarchiv des DFF oder damals noch DIF gemacht. Und im Anschluss daran, nach einer kurzen Zwischenphase, wurde mir die Arbeit als studentische Aushilfe angeboten, weil die damalige Archivarin gegangen ist und ich die Bestände in der Zwischenzeit schon gut kannte und das den Übergang, glaube ich, überbrücken sollte. Das durfte ich bis 2016 machen und hatte da Glück, die Grundlagen der Dokumentation und der Archivarbeit kennenzulernen, aber natürlich auch das DFF als Ganzes, was mir auch heute noch in der Arbeit immer wieder hilft, weil viele Konvolute, die in den Sammlungen und Nachlässen sind und die ich daraus kenne, von Produktionsfirmen, auch mit dem Filmarchiv verbunden sind, dadurch, dass sich die Filmbestände zu den jeweiligen Firmen oder Personen auch hier wiederfinden und ich dann gleichzeitig auch schon so ein Grundgerüst habe, auch bei potenziell eher unbekannten Firmen. In dieser Zeit habe ich auch meinen Bachelor beendet und den Master Filmkultur begonnen, der für mich natürlich sehr wertvoll war, weil während sich im Bachelor eigentlich alles eher auf Filmanalyse und Film als Kunstwerk gedreht hat, im Master Filmkultur auch das erste Mal Film als Objekt und als Praxis in den Vordergrund gerückt ist. Das war für mich ein sehr großer Schritt und was natürlich auch schön an dem Master ist, ist der starke Praxisbezug. Also zum einen durch den Austausch und die Besuche im DFF, aber auch das integrierte Praxissemester, das ich damals, obwohl ich noch beim DFF war, an der Murnau-Stiftung absolviert habe und der Abteilung Filmrestaurierung, einfach um meinen Horizont zu erweitern. Und das ging dann für mich bis 2016 beim DFF. Da hat sich mein Studium langsam dem Ende genähert und das war eine Stelle bei Omnimago ausgeschrieben, einem Dienstleister unter anderem für Restaurierung, wo ich auch eine Übernahme angeboten bekommen hatte und für mich eine gute Perspektive war. Das war für mich eine sehr wertvolle Zeit, weil ich da vor allem gelernt habe, mein Auge zu trainieren. Also ich sehe seitdem Filme entschieden anders als davor. Gleichzeitig habe ich aber auch die Arbeit mit unterschiedlichsten Institutionen kennengelernt und auch gelernt, mich den Zielen dieser unterzuordnen. Also mich in den Hintergrund zu rücken und nach den Wünschen von Kunden, von Institutionen zu gehen. Das habe ich für 2 Jahre gemacht. Das war eine sehr wertvolle Zeit für mich. Ja, als dann 2018, 2019 die damalige Chefrestauratorin der Murnau-Stiftung Anke Wilkening die Institution verlassen hat, wurde die Stelle ausgeschrieben und ich hatte mich auf Anraten meiner Professorin Sonja Campanini beworben und das Glück genommen zu werden, allerdings nicht in der direkten Nachfolge von Anke Wilkening, sondern als Teil des Teams von Luciano Palumbo zusammen mit einer anderen Kommilitonin aus dem Studiengang Miranda Reason. Und das war natürlich eine sehr intensive und auch sehr wertvolle Zeit für mich, die mich auch meinem Studienziel wieder näher gebracht hatte. Ich war da jetzt 7 Jahre von 2019 bis 2026 und hier habe ich nochmal mehr über die Materialität und Produktion von Analogfilmen gelernt, aber auch was es bedeutet, eine Gruppe von Menschen ein gemeinsames Ziel zu vermitteln und darauf hinzuarbeiten. Filmrestaurierung ist ja eine Zusammenarbeit von unterschiedlichsten Aufgabenfeldern und Menschen, wobei am Ende aber immer das Ende der jeweiligen Institution steht, was ich wiederum von Omnimago wusste. Und dieses Ziel muss dann im Einzelfall, denke ich, durch den Filmrestaurator oder die Restauratorin interpretiert, im Team besprochen und auf das jeweilige Projekt angewandt werden. Also ich habe viel über Kommunikation gelernt in dieser Zeit. Und so blicke ich zurück auf ja jetzt 14 Jahre praktische Erfahrungen an unterschiedlichsten Stellen mit unterschiedlichsten Aufgabenfeldern, die aber nach für mich alle sehr bedeutsam sind. Und persönlich denke ich, dass jede davon auf ihre gewisse Art und Weise meine heutige Sicht und meinen heutigen Umgang mit meiner Arbeit beeinflusst und prägt. Und ja, deswegen bin ich auch sehr dankbar.
Arbeiten das Team Digitalisierung und analoge Sammlung eigentlich eng zusammen? Gibt es da Überschneidungen?
Vielleicht gebe ich mal eine erste Antwort und Torgel, vielleicht ergänzt du einfach. Also aus meiner Sicht als Institution, die eine klassische Filmerbeeinrichtung ist und kein Rechteinhaber, ist vielleicht das Agieren bei der Digitalisierung ein anderes, als es eben Rechteinhaber tun können. Wir verfügen per se erstmal über keine Rechte an einen Film. Wenn wir Glück haben, haben wir das Material. Das bedeutet für mich, dass ein Film jetzt nicht einfach digitalisiert werden kann, sondern es muss das richtige Ausgangsmaterial vorhanden sein und es müssen auch die Rechte vorliegen. Das ist jetzt sicherlich keine Antwort auf deine Frage, Frauke. Aber aus meiner Sicht wird ein Film irgendwann erfährt er eine Digitalisierungsreife. Dann kann ich ihn digitalisieren. Und natürlich gibt es Überschneidungen zu der analogen Sammlung im Bereich der Digitalisierung. Klar, weil viele der Filme, die wir digitalisieren, in unserem analogen Archiv vorhanden sind. Klar, das gibt Überschneidungen. Aber ich glaube, dass die einzelnen Abteilungen des Filmarchivs auch eine gewisse Freiheit haben, also dass sie auch zum Teil selbst entscheiden können. Klar befruchtet man sich gegenseitig. Natürlich gibt es aus der analogen Sammlung immer wieder Hinweise auf interessante Materialien, auf wichtige Materialien für das nationale Filmerbe. Insofern gibt es Überschneidungen, aber die Abteilungen arbeiten auch autonom.
Ja, das ist bis jetzt auch der Eindruck, den ich sammeln konnte. Ich denke, da wird sich perspektivisch bestimmt auch noch einiges ändern, auch weil ich ja einfach ein persönliches Interesse durch meine Erfahrungen an der Digitalisierung mitbringe. Das wird sich aber dann alles noch rauskristallisieren. Es wird auch für mich damit zusammenhängen, die Bestände noch besser kennenzulernen in den kommenden Jahren und auch die Schätze besser zu verstehen, die wir hüten und kommunizieren zu können. Aber Thomas, du wolltest was sagen?
Ja, es gibt natürlich noch weitere Überschneidungen. Wir haben, hatte das vorhin ja schon gesagt, Verfügbarmachung ist ein großes Thema. Verleihtätigkeit ist ein großes Thema. Wir haben einen großen Filmverleih mit bis zu 800, 850 Verleihvorgängen im Jahr. Und natürlich gibt es auch aus der Sicht des Filmverleihs immer wieder Anregungen, Hinweise auf Filme, die wir digitalisieren könnten, Filme, die wir in Reihen präsentieren können, Filme, die bisher nicht digital verfügbar sind, Filme, die vielleicht im Verleih gut laufen würden. Das heißt, die Digitalisierung ist aus meiner Sicht eine von vielen Abteilungen, Departments, die es im Filmarchiv gibt. Und die arbeiten alle natürlich irgendwie miteinander zusammen.
Ja, was ich auch schon wirklich direkt nutzen konnte, ist auch das digitale Archiv, das dann bei Anfragen nützlich war, die an das Filmarchiv und an meine Adresse gingen oder noch zuvor an Michael Schuriks Adresse, weil wir da natürlich auch immer den Luxus haben, dass wir auf die Digitalisate zurückgreifen können und gerade für Materialnutzung das Digitale ja auch immer wichtiger wird. Dadurch, dass es noch so wenige Stellen gibt, die analogen Film vorführen und präsentieren können.
Seht ihr im Arbeitsalltag eigentlich vor allem Filmdosen oder könnt ihr auch mal einen Film anschauen? Also sprich, gehört das Filmgucken, das Filmeschauen zu eurer Arbeit?
Ja, ich denke, auch hier wird sich für mich noch zeigen, was die Zukunft bringt. Ich habe aber auch schon gesehen, dass es durchaus zum Alltag gehört. Teil meines Teams ist ja auch Heiko Arendt, der vor allem für die Filmprüfung verantwortlich ist und der die Materialien vor dem Ausgang, wenn sie zum Beispiel an Kinos oder Festivals verliehen werden, prüft und nach dem Eingang wieder prüft, um zum einen zu sagen, wie der Zustand des Materials ist und ob sich nach der Leihe etwas verändert hat. Und dadurch, dass hier alles sehr eng verzahnt ist, denke ich, werde ich auf die Art und Weise auch noch Filme sehen können. Ich habe aber auch einfach noch die Hoffnung, auf diese Art und Weise, wenn ich den Bestand als Ganzes kennengelernt und verstanden habe, auch tiefer in die einzelnen Konvolute eindringen zu können und die Materialien zu sehen und ein besseres Verständnis von dem zu bekommen, welche Filmemacher zum Beispiel ihre Materialien bei uns eingelagert haben, um dementsprechend auch das Archiv noch besser repräsentieren zu können und meine Anfragen auch entsprechend beantworten zu können. Das wäre so die Perspektive, die ich da sehe. Aber im Moment sind es vor allem Filmdosen, um die Frage präzise zu beantworten.
Ich glaube, die Frage von dir, Frauke, geht in so eine romantische Ecke. Also Filmarchivierung, Filmbewahrung, Verfügbarmachung von Filmen ist ein Job wie jeder andere. Ich glaube grundsätzlich so, dass wir tatsächlich nur, leider Gottes nur selten, die Gelegenheit haben, Filme tatsächlich bei der Arbeit zu sehen. Also ich in der Regel eigentlich gar nicht. Man muss natürlich dann jede Gelegenheit nutzen, zum Beispiel auf Festivals oder auf Veranstaltungen Filme zu sehen. Aber ich glaube, so romantisch ist es nicht, sondern das ist harte Arbeit. Und ich glaube, die wenigsten von uns, gerade wenn ich an den Versand zum Beispiel denke, sehen tatsächlich Filme.
Filme werden ja digitalisiert, damit sie weiterhin in Kinos gezeigt werden können. Sind Filme auf analogem Material eigentlich safe oder können sie kaputt gehen?
Ja, können sie. Das tun sie. Ich will ein bisschen ausholen zu dem Thema. Bis vor wenigen Jahren hat man die Frage der Sicherung von analogen Filmen gerne thematisiert. Und die Antwort auf die Frage, wie sichert man eigentlich Filme, war immer eine analoge Umkopierung. Also man hat analogen Film analog umkopiert, hat negativ-positiv hergestellte sogenannte Sicherungspakete. Dies ist jetzt in der digitalen Zeit und in einer Zeit, in der es in Deutschland nur noch ein relativ kleines Kopierwerk in Berlin gibt, die Firma Andeck. In dieser Zeit, wo es keine Kopierwerke mehr gibt, kann ich auch nicht mehr analog umkopieren. Das heißt, eine Sicherung aus meiner Sicht erfolgt natürlich über eine Digitalisierung. Ich verstehe, dass das digitale Vorführen von Filmen etwas anderes ist als eine analoge Vorführung. Aber was die Sicherung betrifft, habe ich kaum noch Möglichkeiten, analog umzukopieren. Und eine Sicherung, und das ist die Frage, ist natürlich notwendig, weil Film ein sensibles Gut ist und Film natürlich, nur weil wir jetzt in der digitalen Zeit sind, immer noch krank wird, sich verändert, zerfällt. Es finden chemische Reaktionen statt, da kann man bei Nitrocellulose anfangen, also dem brennbaren Filmmaterial, das sich sowieso permanent zersetzt, das schlecht altert, was aber bis in die Mitte der 50er Jahre hinein verwendet wurde. Es wurde abgelöst durch Zelluloseacetat, auch Zelluloseacetat neigt zu dem Essig-Syndrom, eine Filmzersetzung. Und bei Polyesterfilm, der dann in den 70er, 80er Jahren aufkam, kommt es zu Farbverschiebung. Also man hat mit dem analogen Film ein großes Problem. Und wenn wir jetzt den analogen Film noch erweitern um Videomaterialien, sieht es auch nicht besser aus. Videomaterialien verlieren ihre Magnetisierung. Das betrifft kleine Bänder, die wir aus dem Home-Video kennen, VHS zum Beispiel. Es betrifft aber auch 1 Zoll, 2 Zoll Matzen, deren Inhalt irgendwann auch verloren geht.
Ja, dem kann ich mich im Großen und Ganzen nur anschließen. Hatte da im Vergleich zum analogen und digitalen aber auch mal den schönen Vergleich gelesen, dass wir in dem Schritt, in das Zeitalter der Digitalisierung, den Weg vom Zeitalter der Gravur in das Zeitalter des Flusses gegangen haben, um jetzt etwas philosophischer zu werden. Was aber, glaube ich, einfach bedeutet, dass beide Materialien und beide Sicherungsarten auf ihre Art und Weise ihre Vorzüge und ihre Nachteile haben. Ich denke, das Digitale muss immer im Fluss sein und kann dadurch auch an vielen Orten gleichzeitig sein, im besten Fall. Es kann auf Servern gesichert werden, es kann auf Clouds gesichert werden. Bei den Datenmengen, die ich aus der Filmdigitalisierung und Restaurierung kenne, sind es auch häufig noch Magnetbänder als Zwischenspeicher, bis sie dann zum Beispiel im Bundesarchiv auf Server gespielt werden. Das Analoge ist halt die physische Filmkopie, von der wir diese unzähligen und beeindruckenden Dosen im Filmarchiv haben. Eine Filmkopie an sich wiegt 25 Kilogramm und im Studium haben wir immer die Idealzahl von, dass sie 500 Jahre überdauern kann, präsentiert bekommen. Das gilt natürlich nur, wenn der Film in seiner Lebensdauer auch immer ideal gesichert wurde. Wenn er jetzt irgendwo an einem heißen, feuchten Ort in einem Regal über Jahrzehnte stand, dann ist der Zustand sehr schlecht mitunter. Aber wenn der Film immer in Archiven gelagert hat oder unter archivnahen Bedingungen, würde ich sagen, habe ich schon sehr tolle Ergebnisse gesehen. Zum Beispiel Originalnegative von 1913, die besser aussahen als Filmkopien aus den 1980ern. Sowas kann durchaus vorkommen. Also ich glaube, es ist relativ, würde aber sagen, dass Film auf jeden Fall safe sein kann und für mich eigentlich auch noch so die nachhaltigste Methode der Sicherung ist, auch wenn sie nicht mehr aktiv praktiziert wird an vielen Orten. Aber der in Bezug auf das Filmwerk und das Safe sein wird der Filmstreifen, das Filmband mir immer den Vorteil geben, dass ich es einfach ins Licht halten kann und den Inhalt sehen kann. Die Einsen und Nullen eines Digitalisats auszulesen kann mitunter viel komplizierter sein. Auch nochmal abhängig von der Geschichte der technischen Entwicklung, die zum Beispiel seit Toy Story ja einen weiten Weg gegangen ist und bestimmt auch noch gehen wird. Also ich würde sagen schon, und ich habe das Gefühl, einer sehr nachhaltigen und wertvollen Arbeit entgegenzugehen.
Die Arbeit eines Archivars stellt man sich ja immer sehr zurückgezogen vor. Dabei haltet ihr euch ja gar nicht so viel in den Lagerräumen auf, weil es da viel zu kalt ist. Aber kommt ihr auch mal raus aus dem Büro?
Ich denke, auch hier wird sich für mich noch zeigen, was die Zukunft bringt. Ich habe aber auch schon mitbekommen, dass es nicht ungewöhnlich für Michael Schurig war, so etwas zu machen. Also zum Beispiel auf Festivals zu gehen, Vorführungen, Vorträge zu halten, Filme aus unserem Archiv einzuführen. Ich persönlich würde mich jedenfalls freuen, auch weil ich seit meinem Studium und der Teilnahme am Filmclub Treppe 41 im DFF immer wieder Einführungen in unterschiedlichsten Kontexten gehalten habe und auch schon zwei wissenschaftliche Vorträge halten durfte. Ich sehe sowas also immer als wunderbare Möglichkeit, Leuten Film und seinen Kontext zu vermitteln und im besten Fall auch dafür zu interessieren oder sogar zu begeistern. Gleichzeitig weiß ich natürlich auch, dass aus eigener Erfahrung, dass das gesamte Filmarchiv sich einmal im Jahr für Studierende des Masters Filmkultur öffnet und seine Arbeit zeigt. Also werden das Team und ich auch da die Gelegenheit haben, innerhalb des Archivs unsere Arbeit zu öffnen und anderen zugänglich zu machen. Also ich denke schon, ich bin gespannt, was noch kommt und freue mich drauf.
Ja, dann danke ich euch für das Gespräch.
Danke dir.
Danke dir.
Das war mein Gespräch mit Torgil Trumpler und Thomas Worschech aus dem Filmarchiv des DFF. Sie haben erzählt, welche Aufgaben ein Teamleiter analoge Sammlung im Filmarchiv hat und welche Skills man dafür braucht. Wenn ihr nichts verpassen wollt, was im DFF passiert, abonniert gerne unsere Podcasts Filmgeschichte in Objekten oder Alles ist Film. Aber jetzt erstmal danke fürs Zuhören.